Herr Maul, Sie sind 40 Jahre alt und haben die halbe Welt bereist. Mit Ihrer Frau und Ihrer Tochter sind Sie einmal mit dem Fahrrad quer durch Deutschland oder eigentlich rund um Deutschland gefahren. Sie sind über den Balkan bis in den Nahen Osten geradelt. Sie sind mit dem Tandem durch Kuba gefahren, auf einem selbstgebauten Floß über einen Nebenfluss des Amazonas. Dabei wohnen Sie hier in einer der schönsten Landschaften Deutschlands. Wenn man hier aus dem Fenster guckt, dann sieht man Berge, Wälder, alles zum Greifen nah, über allem der weiß-blaue Himmel Bayerns. Was treibt Sie hier weg?
Wahrscheinlich genau das, dass man das von klein auf so gewohnt ist und was man täglich sieht, weiß man vielleicht irgendwann nicht mehr ganz so zu schätzen. Und klar ist es einem bewusst, dass es eine wunderschöne Landschaft ist, aber genau das stellt man auf den Reisen immer wieder fest. Man kommt irgendwo hin, wo man eine große Erwartung auch an die Landschaft hat und denkt sich dann manchmal, es ist sehr schön, aber bei uns zu Hause ist es mindestens genauso schön. Und da braucht es manchmal vielleicht ein bisschen den Abstand, um das Zuhause wieder zu schätzen. Vielleicht auch ein bisschen das mit den Augen eines Gereisten und ein bisschen den Augen eines Fremden auch zu sehen. Man fragt sich dann oft, wie erscheint wohl unsere Landschaft jemand, der von wo ganz woanders herkommt.
Es gibt ja verschiedene Gründe, wegzufahren, woanders hinzufahren, zu reisen. Den einen haben Sie gerade genannt, Abstand zu bekommen von zu Hause. Für manche Menschen ist das ja regelrecht eine Flucht, wenn man so sieht, wie sie reisen. Andere Leute finden das Unterwegssein an sich schön. Und Sie haben es gerade auch schon gesagt, das Wiederkommen. Was ist so für Sie ein wichtiger Antriebspunkt?
Wir versuchen immer zu vermeiden, dass es eine Flucht ist. Also das wäre für mich nicht der richtige Grund oder für uns nicht der richtige Grund zu verreisen, wenn man das Gefühl hat, man muss vor was fliehen. Gott sei Dank ist es für uns nicht so. Für uns ist es schon immer wieder nach einer bestimmten Zeit das Interesse oder der Drang, wieder was anderes zu sehen, andere Menschen zu sehen, andere Menschen kennenzulernen. Ganz egal wo auf der Welt, das spielt eigentlich auch keine Rolle. Also das ist nicht immer das Exotische, das uns zieht. Und dann schon natürlich auch dieses Leben auf einer Reise, dieses reduzierte Leben, dieses einfache Leben und auch immer wieder dieser Start, dieser Aufbruch ins Ungewisse.
Wenn Sie uns sagen, dann meinen Sie, Sie nehmen so oft es geht Ihre Frau mit, Manuela Wetzel, und mittlerweile haben Sie zwei kleine Töchter. Wo es geht, kommen die auch mit?
Genau, wo es geht und wo es Sinn macht, wenn es irgendwie sich so einrichten lässt, dass es auch ein Reisen mit Kindern möglich macht, dann sind die dabei.
Sie sind mit Ihrer Frau und Ihrer ersten Tochter, als sie noch alleine war, Frieda, quer durch Deutschland, ich glaube fast 5000 Kilometer gefahren, mit dem Fahrrad, Fahrradanhänger, der Hund Billy war auch noch dabei. Da muss man sich vorher wahrscheinlich ziemlich genau überlegen, was man mitnimmt und was man zu Hause lässt.
Auf jeden Fall, vor jeder Reise muss man sich gut überlegen, was macht Sinn oder was ist unbedingt nötig. Mit dem Kind war es dann natürlich für uns schwer einzuschätzen, weil das die erste längere Reise mit Kind war. Was muss man mitnehmen? Wir haben es wirklich wieder versucht zu reduzieren. Klingt lustig, wenn man sagt, wir haben es versucht zu reduzieren und ich hatte dann trotzdem auf dem Fahrradhänger und Packtaschen 100 Kilo, ohne mich, ohne Frieda. Das ist enorm viel. Klar ist auch viel Technik dabei, aber trotzdem kann man wirklich nicht sagen, dass die Frieda der Grund war oder dass das Kind der Grund war, dass wir so viel dabei hatten. Das war nur das Nötigste, Windeln, ein paar Klamotten, Wechselklamotten, nicht viel, Kinderspielzeug minimal. Und wir haben immer wieder auf allen Reisen einen Punkt, wo wir sagen, so, jetzt wird alles ausgebreitet nach ein paar Wochen und wir schauen, was haben wir bisher nicht gebraucht. Was wir nicht gebraucht haben, geht nach Hause. Und so kann man dann locker nochmal 10, 20 Kilo abspecken. Und das haben wir auf der Deutschlandreise genauso gemacht.
Was waren das für Sachen, wo Sie festgestellt haben, die haben wir mitgenommen, aber eigentlich nie benutzt?
Also es ist oft Technik, die ich meine, dass ich brauche.
Als Fotograf.
Genau, als Fotograf und auch Tonaufnahme-Equipment zum Beispiel habe ich immer relativ viel dabei. Und irgendwann merkt man, brauche ich zwei externe Mikrofone, langt nicht das eingebaut im Aufnahmegerät. So Dinge, wo man einfach feststellt, braucht's nicht. Oder wir haben auch auf der Deutschland-Tour auf der ersten Hälfte einen Laptop dabei gehabt, um einen Blog zu füttern und um auch die Bilder wegzuspeichern und haben dann gesagt, hey, wir sind hier in Deutschland. Hier hat nahezu jeder einen Laptop, wenn wir Bilder speichern müssen, langt eine externe Festplatte. Das war schon mal ein Riesending an Technik, das nach Hause geschickt wurde. Und dann waren es auch so Dinge, wie man irgendwann feststellt, man hat von mir aus zu warme Klamotten dabei. Es ist gar nicht so kalt in Deutschland, wie wir das vielleicht erwartet hätten. Das Wetter war eh enorm gut. Und so sind es viele Kleinigkeiten, ein paar größere Dinge, die einfach übrig sind.
Wie lange hat diese Deutschlandtour insgesamt gedauert?
Die Deutschlandtour waren insgesamt knapp 5 Monate. Also die erste Reise 2,5 Monate, die zweite war etwas über 2 Monate.
Das heißt, die haben an einer bestimmten Stelle unterbrochen und dann da die Reise fortgesetzt.
Genau, die erste Reise war ein Sommer lang vom Allgäu nach Flensburg, die Gesamtstrecke eben, alles was dazwischen lag. Und dann haben wir für den Herbst, Winter die Reise wieder unterbrochen und im nächsten Jahr in Flensburg die Reise wieder fortgesetzt mit den Fahrrädern.
Sie haben über diese Reise einen Bildband veröffentlicht, gemeinsam mit Ihrer Frau. Der heißt die Deutschlandentdecker. Ich habe ihn gerade mal hier auf dem Tisch aufgeschlagen und will nochmal die Route so ein bisschen nachgehen, damit man sich das als Hörer vorstellen kann. Hier aus dem Allgäu sind Sie über Augsburg, Nürnberg, Hof Richtung Leipzig, also in die neuen Bundesländer, durch den Spreewald in Berlin angekommen, also auch ein Wechselspiel aus Stadt und Land. Dann an die Ostsee nach Flensburg, in den Westen rüber nach Föhr, nach Bremerhaven, durch das Münsterland und das Ruhrgebiet über Köln. Dann den Rhein hoch, an Mainz vorbei und über die Schwäbische Alb und Ulm wieder zurück ins Allgäu. Wie ist diese Idee entstanden, mit Ihrer Frau und einem kleinen Kind so eine Mordstour zu bewältigen?
Also die ist eigentlich auf einer wirklichen Mordstour entstanden. Das war auf der Reise mit dem Fahrrad nach Ägypten. Da haben wir uns immer wieder gefreut über die Gastfreundschaft, die Hilfsbereitschaft der Menschen, egal in welchem Land. Das war wirklich durch die Bank positiv. Und irgendwann kam dann nur der Gedanke oder das Gespräch darauf, wie wäre das wohl, auf dieselbe Art durchs eigene Land zu reisen. Weil man ja immer wieder hört von Reisenden in fernen Ländern, wie unglaublich gastfreundlich die Leute doch waren. Und das ist ja so anders wie in Deutschland. Und wir haben nicht geglaubt, dass es in Deutschland anders sein würde. Wir waren uns eigentlich sicher, das ist nur eine Frage, wie man auf die Menschen zugeht. Und das war dann so der erste Spaß eigentlich, dass wir gesagt haben, wenn wir mal ganz bekannt und berühmt sind mit unseren Büchern, mit unseren Vorträgen, dann können wir es uns erlauben, auch mal ein Projekt über unser eigenes Land zu machen, weil dann wird man uns auch da zuhören. Jetzt sind wir nicht berühmt und nicht bekannt, haben es trotzdem versucht, auch aus dem Grund heraus, dass dann unsere Tochter Frieda da war und wir gesagt haben, wir wollen es jetzt mal ganz vorsichtig versuchen, wie es ist, mit Kind zu reisen. Und da kam dann diese Idee wieder. Und dann machen wir das doch in Deutschland. Vor allem war es uns dann auch ein Anliegen, wirklich mal mit viel Zeit uns anzuschauen, was unser Land eigentlich heute ausmacht. Wie ist unser Land? Wie sind unsere Menschen? In was für ein Land haben wir da einen kleinen Menschen hineingeboren? Sie wird ja wahrscheinlich doch viel Zeit ihres Lebens hier in diesem Land auch verbringen. Und klar hat Frieda in diesem Alter nicht viel abgespeichert. Man weiß es natürlich nicht unbewusst, aber für uns war es einfach wichtig auch zu sehen, wie ist das Land, in dem sie sein wird.
Wie alt war sie, als sie aufgebrochen sind?
Also auf der ersten Reise war sie 7 Monate bei Aufbruch und war dann eben am Ende der Reise knapp 10 Monate alt. Am Ende dieser ersten Reise, auf der zweiten Reise von Flensburg wieder zurück ins Allgäu, war sie dann 1,5 Jahre ungefähr. War dann schon ein anderes Reisen, hat sie auch viel mehr mitbestimmt, sage ich jetzt mal, und vielleicht auch mehr mitbekommen. Aber das Wichtige für Frieda war, dass einfach sie sich absolut sicher im Kreise ihrer wichtigsten Menschen befand und hat das, denke ich mal, auch als sehr positiv empfunden, dass wir so viel um sie, Tag und Nacht um sie herum waren und wir hatten ein gemeinsames Ziel, wir hatten gemeinsame Aufgaben. Es war schon sehr schön.
Sie sind Reisejournalist, Bruno Maul, und leben davon, dass Sie solche Reisen dokumentieren, also sehr viele Bilder machen und dann später auch etwas darüber schreiben, als Buch veröffentlichen oder mit einem Dia-Vortrag durch Deutschland ziehen und diese Dinge vorführen. Ihre Frau ist Erzieherin und muss sich für diese Zeit, wenn sie mit Ihnen auf Reise geht, frei nehmen. Müssen Sie sie immer überreden oder kommt die freiwillig mit oder macht die vielleicht selber auch Reisevorschläge?
Also ich muss sie in keiner Weise überreden. Das ist bei uns Gott sei Dank so, dass wir immer so die gleichen Intervalle haben, wo wir sagen, jetzt ist es gut, hier zu sein, so im normalen Alltag. Und irgendwann merken wir beide, oh, jetzt wird es langsam wieder Zeit für eine kurze, ich möchte nicht mal sagen Auszeit, einfach wieder für Bewegung. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, wir landen dann auch immer wieder beim Fahrrad. Und das ist was auch für Manuela, glaube ich, ein guter Ausgleich ist. Sie ist in ihrem Beruf sehr erfolgreich und macht den aus Leidenschaft, ist wirklich eine Berufung für sie. Aber manchmal tut es einfach gut, auch wieder ein bisschen Abstand zur täglichen Arbeit zu bekommen. Und was wir, seit wir uns kennen, immer wieder festgestellt, wir waren schon immer zusammen unterwegs, wir haben immer versucht, möglichst viel auch zu reisen, dass wir davon sehr lange zehren können, dass das uns viel mitgibt für den Alltag hier und auch den Horizont ungemein erweitert, das nicht schaden kann.
Findet man sich als Paar, als Ehepaar auch nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise, wenn man über Monate so intensiv zusammen ist und eine Reise unternimmt, im Zelt schläft, die Route festlegen muss, mit Leuten in Kontakt kommt?
Auf jeden Fall. Also es sind Extremsituationen, an die man da kommt, und wir haben da witzigerweise immer eine sehr klare Aufgabenteilung. Das kristallisiert sich irgendwann heraus. Wer kann was gut? Das sind so alltägliche Dinge wie, wer packt welche Dinge ein in der Früh? Jeder hat so seinen Aufgabenbereich, jeder Handgriff sitzt. Das ist das eine Schöne, dass man wirklich merkt, man hat ein unglaublich gutes Zusammenspiel in dieser praktischen Hinsicht, aber auch was gefühlsmäßig auf so einer Reise passiert, dass vielleicht der eine mit einer Situation überfordert ist oder auch Ängste ins Spiel kommen oder dann auch durch die körperliche Anstrengung ein Tiefpunkt erreicht wird. Und wir haben uns da sehr gut ausgeglichen. Das heißt, wenn ich von mir aus mal am Ende war, dann war Manuela da mit ihrer Kraft und hat die Situation gemeistert und umgekehrt. Und das ist wirklich was, was wir zum Teil, Gott sei Dank, auch auf den Alltag umlegen konnten, dass wir wussten, okay, wir müssen einfach nur dran denken, einer ist für den anderen da, wenn es dem einen schlecht geht, dann muss der andere eben das versuchen zu übernehmen. Und auf einer Reise funktioniert es viel besser wie im Alltag, wirklich, weil man da weiß, man muss, das muss jetzt irgendwie funktionieren. Und das hat uns schon zusammengeschweißt, auch als Paar. Also ich glaube, das ist was, was enorm wichtig für uns ist und eine tragende Säule unserer Beziehung auch. Diese gemeinsamen Zeiten, die nicht immer nur schön waren auf so Reisen. Da gibt es wirklich harte Situationen, wo man mit Dingen konfrontiert wird, mit denen man eigentlich gar nicht konfrontiert sein möchte.
Und zum Beispiel?
Also Beispiel für uns, so ein Knackpunkt war, als wir in Jordanien mit dem Fahrrad unterwegs waren und wir wurden über Tage mit Steinen beworfen und dann auch mit Stöcken geschlagen und haben dann irgendwann mitbekommen, dass wir hier unerwünscht sind. Wir wurden für Israelis, Amerikaner oder auch Europäer gehalten in einem Gebiet, das von geflüchteten Palästinensern besetzt war. Und die.
Wann war diese Nahostreise?
Diese Reise war 2007, 2008 für ein Jahr. Also Jordanien waren wir im Frühjahr 2008. Zuvor auch in Syrien, als dort eben noch kein Krieg war. Und wir haben einerseits diese unglaubliche Gastfreundschaft erfahren und andererseits aber auch diesen Zorn, ja fast schon Hass, den wir zu spüren bekommen, nicht ganz zu Unrecht, wenn man sich bedenkt, dass das Menschen sind, die dort leben, die aus Palästina geflohen sind, weil dort fast täglich Bomben auf ihr Heimatland fallen und dann dort in den Bergen im Exil sitzen, Luftlinie nicht weit entfernt von ihrer Heimat, sehen, wie weiterhin Bomben da drüben fallen, nichts tun können, außer abzuwarten. Und dann kommt halt mal so jemand nur zum Spaß mit dem Fahrrad durch ihr Dorf geradelt, der den Anschein macht, als wäre auch einer von diesen in ihren Augen Bösen. Und dann kriegt man halt mal einen Stein auf den Rücken, ist dann in dem Moment schlimm. Und wir wussten auch im ersten Moment nicht, wie jetzt damit umzugehen. Sollen wir jetzt sofort wieder das Land verlassen, weil wir hier nicht erwünscht sind? Sollen wir uns dem stellen? Das haben wir dann gemacht. Wir sind nicht davongerannt oder schnell durch mit Helm auf dem Kopf, sondern wir haben versucht, uns die Jungs zu schnappen, die da Steine geworfen haben, mit den Eltern zu sprechen und zu erfahren, was los ist. Und haben dann eben erfahren, was wollt ihr hier? Es ist nicht euer Land und schaut lieber, dass ihr weiterkommt. Es wurde uns dann schon erklärt, warum diese Leute hier so einen Zorn auf uns haben. Und das hat uns dann irgendwo schon auch versöhnt. Wir waren froh, dass wir die Gewaltspirale durchbrechen konnten, weil irgendwann war der Zorn so groß, dass ich am liebsten auch einen solchen Jüngling geohrfeigt hätte, weil man dann irgendwann wirklich sagt, es reicht. Es ist so eine Respektlosigkeit in einem Land, wo man den Frauen nicht mal zur Begrüßung die Hand reicht und sie touchen dann Manuela an und überschreiten einfach jegliche Grenze, um uns eins auszuwischen, um zu schauen, wie wir auch reagieren. Und wirklich, die Nächte sind dann auch unangenehm, weil man weiß, man muss dort das Zelt irgendwo aufschlagen und weiß jetzt nicht, was passiert, wer hat einen gesehen. Aber es war im Endeffekt dann schon so, als wir das verstanden haben, konnten wir damit anders umgehen. Wir haben uns dann natürlich auch anders verhalten, wir haben dann versucht, mit unseren Werten, mit diesem vergebenden Gedanken ranzugehen und nicht den Zorn, den Hass gewinnen zu lassen, der in uns ja dann auch wuchs. Interessant schon, wie man in diese Spirale reinkommen kann, aber eben auch gemeinsam dadurch wieder aus so einer krassen Situation rausfindet. Und ich denke, das war für uns eine lehrreiche Erfahrung und wir haben vielleicht dadurch auch manche Dinge begonnen, anders zu sehen.
So wie Sie das beschreiben, würde ich das jetzt interpretieren, dass was Sie am Reisen interessiert, sind die Menschen in anderen Ländern und die Landschaften sind eine Begleiterscheinung, die Sie auch als Fotograf sehr, sehr schön und dann eben auch für Ihre Vorträge und Bildbände abbilden?
Auf jeden Fall. Also das ist ehrlich gesagt so ein bisschen mein Problem, dass ich immer sehr viel Zeit mit den Menschen verbringe. Auch wenn ich mir zum Beispiel vornehme, heute ist unser Zelt in einer wunderbaren Landschaft. Jetzt begebe ich mich mal an einen wunderbaren Platz, wo ich eine gute Perspektive finde für Landschaftsfotografie. Und mir begegnet auf dem Weg dorthin vielleicht irgendein Landwirt, ein Schäfer, egal was. Dann quatscht man sich dort fest und vergisst dann oder ist dann vielleicht doch nicht mehr zum richtigen Zeitpunkt dort, um die Landschaft zu fotografieren. Die Landschaft, wie Sie sagen, das ist eher eine Begleiterscheinung in meiner Arbeit, die man nicht vernachlässigen darf, weil sie wichtig ist für sowohl Vorträge als auch Bildbände, Bücher, Reportagen. Aber der Schwerpunkt oder das größere Interesse liegt auf jeden Fall auf den Menschen, die ja unmittelbar zusammenhängen mit dieser Landschaft. Die Landschaft prägt die Menschen prägen die Landschaft. Aber auf jeden Fall, denke ich, kann man schon sagen, dass wir mehr Schwerpunkt auf die Menschen, auf die Begegnung mit den Menschen legen.
Kommen wir nochmal zurück zu Ihrer letzten großen Reise, der Reise quer durch Deutschland mit Ihrer Frau und der Tochter Frieda. Gab es da auch Situationen, wo Sie gedacht haben, naja, das war's jetzt, ich habe keine Kraft mehr, lass uns zurückfahren? Oder war das im Vergleich zu dieser Nahostreise eine harmlose Geschichte, die sich auch weitgehend planen lässt?
Wir haben so gut wie gar nicht geplant. Das ist mal ganz ein wichtiger Punkt, finde ich. Wir sind wirklich zu Hause los, einfach mal der Nase nach. Es war natürlich eine, in Anführungszeichen, Pille-Palle-Reise. Das kann jeder machen und das ist auch das Schöne, dass es eigentlich für jeden nachzumachen ist, so eine Reise. Trotzdem, wir hatten einen Punkt, an den kann ich mich jetzt ganz speziell erinnern. Das war dann oben an der Ostsee, als es dann mal vielleicht 1-2 Wochen geregnet hat. Das ist nicht weiter schlimm. Wir sind auf unserer Balkanreise, man kann sagen, 2 Monate nur durch Regen und durch Kälte gefahren. Aber irgendwo, wir haben das dann irgendwann so genannt, oder Manuela hatte dieses schöne Bild, die innere Regentonne, die war irgendwann voll.
Ja.
Und die war auch nach Jahren immer noch voll. Also wir hatten sofort wieder diese Assoziation, wie es damals war, so lange Zeit in der Kälte und im Regen zu fahren. Und an der Ostsee war dann ein Punkt, als wir gesagt haben, wir müssen doch hier nicht im Regen fahren. Wir haben dann irgendwann angefangen, die Leute in ihren Wohnmobilen und Wohnwägen zu beneiden, die am Abend dann an einem Tisch sitzen konnten und trocken hatten. Und wir saßen irgendwo in der Pampa in unserem Zelt oder lagen in unserem Zelt eng zusammengequetscht und wussten, wir können jetzt nicht raus aus dem Zelt, weil draußen regnet es in Strömen. Da war dann schon so ein Punkt da, wo wir so eine gewisse Wundheit noch hatten und gedacht haben, nee, das müssen wir uns nicht antun. Wir gehen jetzt einfach weiter in das nächste warme Gebiet. Wir schauen die Nachrichten an, wo regnet es nicht. Haben wir dann aber nicht gemacht, weil es dann doch immer wieder so im wahrsten Sinne des Wortes Lichtblicke zwischendurch gibt. Und eine Landschaft im Regen, im Schlechtwetter, die hat auch was. Und die Menschen sind auch anders, wenn es Schlechtwetter ist.
Wie sind die Ihnen begegnet? Was haben die dazu gesagt, dass Sie da als junge Familie sich einfach monatelang auf Tour begeben?
Zum Teil mit einer großen Skepsis. Also gerade wenn man dann um Hilfe bittet, weil es dann doch so ist, man braucht einfach auch die Leute, wenn man jetzt einfach nur die Wasservorräte wieder auffüllen will. Man will und kann ja nicht immer alles in Plastikflaschen aus dem Supermarkt mit sich schleppen. Und so braucht man die Leute, muss um Hilfe bitten. Manchmal hat man auch eine Panne oder ein anderes kleines Problem. Und dann ist schon eine bestimmte Skepsis erstmal da. Was wollen die? Wieso? Man ist es ja in Deutschland nicht gewohnt, dass irgendjemand an die Haustür kommt oder an den Gartenzaun und einen anspricht und um Hilfe bittet, so direkt. Und dann steht da auch noch so ein Zottelhaariger vor ihnen mit langen Haaren und wie gesagt, so eine erste Skepsis. Aber die dreht sich dann ganz schnell auch um in Interesse an unserer Reise. Was machen wir hier überhaupt? Und irgendwo auch, oh, das finden sie jetzt toll. Und von ganz vielen kam dann, oh ja, das haben wir damals vor 30 Jahren ja auch gemacht, sind wir auch mit dem Fahrrad. Und dann kommt immer die Sehnsucht, das mal wieder zu tun. Und wir haben dann auch gemerkt, dass wir in vielen Leuten auch so eine alte Sehnsucht wieder wecken und fanden das eigentlich ganz schön, weil wir gedacht haben, vielleicht macht der eine oder andere auch aufgrund dessen, dass er uns jetzt begegnet ist, wieder mal eine Tour oder geht wieder mal raus aus seinem Alltagstrott. Ist jetzt natürlich auch oft passiert durch unser Buch, durch unsere Vorträge, bekommen wir auch Rückmeldungen, sei es junge Familien, das dann auch gemacht haben, so eine Reise, oder auch Leute, die gesagt haben, wir sind, nachdem wir euch gehört, gesehen haben, wieder los mit dem Fahrrad und es war wunderbar und bedanken sich. Und das war schon eine schöne Begegnung mit den Menschen, wenn auch schon anders wie auf anderen Reisen. Natürlich, weil wir es auch anders einschätzen konnten. Wir kannten ja doch einigermaßen unsere Mentalität und dann die Sprache natürlich.
Das Gespräch heute mit dem Reisejournalisten Bruno Maul, der über seine letzte große Reise mit Frau und Tochter mit dem Fahrrad quer durch Deutschland das Buch, den Bildband veröffentlicht hat, Die Deutschlandentdecker. Und auf dieser Reise, Herr Maul, ist auch ein Foto entstanden, das hier ganz groß vor uns an der Wand hängt, in der Küche Ihres Hauses. Eine Mohnblume im Gegenlicht, ein wunderschöner Sommerhimmel mit Zirruswolken und im Vordergrund ein bisschen unscharf Ähren. Ein Bild, das im Grunde aus drei oder vier Grundfarben besteht. Grün, blau-weiß der Himmel und das Rot der Blume. Ein sehr schönes, sehr ruhiges Stillleben. Wer fotografiert, der weiß, das ist kein Schnappschuss, sondern um ein Bild so gut hinzukriegen, braucht man einige Zeit. Was sagt Ihre Frau, wenn sie weiterradeln will und Sie liegen mitten in einem Kornfeld und wollen eine Mohnblume fotografieren?
Also sie sagt bei den ersten 10 Mohnblumen gar nichts. Im Gegenteil, findet es gut, dass ich die jetzt fotografiere, weil die einfach wunderschön sind. Aber wenn ich dann zum 20. Mal eine Mohnblume fotografieren will, dann kommt dann schon, oh Bruno, das hast du doch jetzt wirklich schon oft genug fotografiert. Muss es sein. Und gerade bei diesem Bild, darum haben wir das ja auch im Bildband thematisiert, war es dann wirklich so ein typischer Punkt auf so einer Reise mit einem Partner, mit einer Familie in diesem Fall, dass ich diese Mohnblume gesehen habe und mir selbst gedacht habe, das kann ich jetzt nicht bringen. Ich kann jetzt nicht schon wieder anhalten zum zigten Mal und diese Blume fotografieren und dann beim Weiterradeln gedacht habe, aber das war das Bild. Das hat mich einfach so angesprochen vom ersten Moment an, diese Situation, dieser kleine Fleck, dieser kleine Ausschnitt dieser Landschaft, und habe das dann vorsichtig Manuela gesagt und war die Reaktion, wie ich es erwartet habe, oh nein, bitte nicht. Und ich bin trotzdem dann irgendwann zurück, weil ich mich für mein eigenes Gewissen entschieden habe, und wusste, ich hole die dann schon irgendwann wieder ein und dachte, ich mache jetzt ganz schnell ein Bild. Und im Endeffekt war dann im Laufe der Zeit nahezu meine ganze Kameraausrüstung mal im Einsatz. Ich habe dann mit Aufhellern gearbeitet, mit verschiedenen Objektiven versucht und habe mich an dieses Bild regelrecht herangearbeitet, habe das auch genossen in diesem Spätsommer-Abend-Nachmittagslicht dort zu liegen, ganz alleine in dieser Ruhe und auch die Zeit vergessen. Und als das Bild dann so im Kasten war, wie ich es wollte, fiel mir dann die Zeit wieder ein und fiel mir ein, oh Gott, die sind ja jetzt wahrscheinlich über alle Berge, das hat jetzt doch viel zu lange gedauert, und war dann genauso, die waren weg. Wir haben uns das erste Mal richtig verloren. Mhm. Also die sind an der Gabelung anders abgebogen wie ich und es hat richtig lange gedauert, bis wir uns wiederfanden.
Hatten Sie Handys dabei? Konnten Sie sich zusammen telefonieren?
Nee. Leider nicht.
Sondern Sie mussten suchen?
Wir haben so eine alte Vereinbarung, dass es in so einem Fall halt immer wieder zurückgeht an den Punkt, an dem wir uns verloren haben. Dass jeder wieder versucht, dort zurückzukommen. Hat dann auch funktioniert und die Stimmung war diesen Abend nicht besonders gut, aber wenn wir jetzt das Bild sehen, müssen wir immer wieder schmunzeln, weil das sind dann oft die Punkte, an die man sich erinnert und dann im Nachhinein drüber lachen muss.
Deswegen hängt es hier in Ihrer Küche.
Genau.
Bruno Maul, das Reisen und auch der Journalismus sind Ihnen nicht unbedingt in die Wiege gelegt worden. Aus Ihrem Lebenslauf geht hervor, Ihr Großvater war Holzschuhmacher hier in Altstädten, zwischen Sonthofen und Oberstdorf im Allgäu gelegen. Ihr Vater hatte auch mit Holz zu tun, Schreiner und Holzbildhauer. Da ist eigentlich vorgezeichnet, dass man als Sohn dann auch in den Holzberuf geht. Wie ist das mit Ihnen gewesen?
Das war irgendwo vorgezeichnet. Ich hatte in meiner Kindheit schon mit 3 Jahren meine erste Hobelbank, meine erste Werkbank in der Werkstatt meines Vaters und ich glaube mit knapp 4 Jahren das erste Schnitzmesser senkrecht im Schenkel stecken. Also ich habe mehr Zeit in der Werkstatt verbracht als in irgendeinem Spielzimmer. Das hatte ich über viele Jahre gar nicht. Und bin mit Holz und mit dem Arbeiten mit Holz aufgewachsen, fand es auch sehr faszinierend. Und irgendwann war dann klar, dass ich dann wohl auch einen Beruf erlernen werde, der mit Holz zu tun hat. Und ich denke, mit 13, 14 Jahren war dann auch schon eine Lehrstelle zum Schreiner für mich organisiert. Aber es war dann trotzdem nicht mein eigener Berufswunsch. Es war einfach klar und mir auch klar, dass ich das irgendwann noch perfektionieren will oder zumindest mal lernen will, diese Arbeit mit Holz professionell auszuführen. Aber mir war dann auch schnell klar, das ist es auf keinen Fall, was ich mein Leben lang machen werde. Zumal der Beruf des Schreiners, den ich ja dann gelernt habe, doch ganz anders ausschaut in der Realität, wie man sich das vielleicht so oft vorstellt, gar nicht so kreativ ist, wie man denkt und man gar nicht so viel mit wirklichem massivem Holz arbeitet. Für mich war es dann irgendwann schon so, dass ich mich da eher dazu verdammt wie berufen gefühlt habe zu diesem Beruf und dann aber auch nicht sofort einen Ausweg herausgefunden habe, was macht man als junger Mensch, wenn man dann auch nicht alle Möglichkeiten offen hat, weil man eben kein Abitur hat, weil man nicht irgendwie sich aus den Vollen einen Beruf heraussuchen kann, für die vielleicht ein Studium vonnöten wäre. Wie gesagt, es war klar bei dieser Familiengeschichte, bei diesen Vorfahren und auch irgendwo gut im Nachhinein, aber dann auch gut, nicht ganz leicht, aber auch gut wieder den eigenen Weg zu finden.
Was hat sie dann mit dem Virus infiziert, in die Welt hinauszufahren und darüber Fotos und Berichte zu machen?
Also dieser Gedanke zu reisen oder die Welt zu sehen, der kam schon in der früheren Kindheit durch Besuch in diesem Haus, als hier noch vermietet war, das Haus meiner Großeltern, war mal Besuch aus Südamerika da. Das waren indigene Musiker aus Ecuador und ich habe die spielen gesehen, die haben Musik gemacht hier im Garten. Und ich war fasziniert von den Menschen, das waren für mich so die richtigen Indianer und da war für mich klar, da will ich mal hin, wo die herkommen, ich will das mal sehen. Und das war natürlich so ein Wunsch, der dann auch ein bisschen wieder in Vergessenheit geriet, aber immer da war, immer so als Keim geschlummert hat. Und dann in dem damaligen Freundeskreis, so mit 18, 19, kam das dann wieder zum Gespräch. Jeder wollte dann irgendwann mal verreisen und dann auch nach Südamerika. Und wir haben alle große Pläne geschmiedet. Im Endeffekt haben es nur ganz wenige wirklich gemacht. Bei mir ist dieser Wunsch dann wieder gewachsen und ich hatte dann aber ein bisschen das Problem, dass ich zu dem Zeitpunkt, als es dann eigentlich gut gewesen wäre, so eine Reise zu machen, durch eigene Dummheit meinen Führerschein verloren hatte, durch eine Trunkenheitsfahrt und dachte mir dann, oh Gott, jetzt bricht die Welt komplett zusammen, Selbstschuld auch noch, man kann niemand anders die Schuld dafür geben, dann war ich hochverschuldet und hatte keinen Führerschein mehr, hatte auch beruflich immer noch nicht das gefunden, was ich eigentlich machen wollte und wollte doch gern verreisen und habe mir dann den Selbstvorwurf gemacht, das hast du dir jetzt selbst verbaut. Das geht jetzt gar nicht und dann ja durch diesen Führerscheinverlust angefangen viel Fahrrad zu fahren, klar.
Ah.
Und durch dieses Fahrradfahren und auch damals als Schreiner, wo ich dann viel auf Baustellen gearbeitet habe, viel Werkzeug mit dem Fahrrad transportiert habe und gemerkt habe, mit dem Fahrrad lässt sich auch so einiges machen, habe mich dann wieder auf die Hinterfüße gestellt und versucht, den Kopf jetzt nicht hängen zu lassen, sich jetzt nicht im Selbstmitleid zu suhlen, sondern weiterzumachen und mir gedacht, okay, ein Freund von mir war damals in Portugal, fuhr da mit dem Auto hin, hat dort für ein paar Monate in der Landwirtschaft mitgeholfen und mir gedacht, das geht mit dem Fahrrad eigentlich auch. Man braucht dafür kein Auto, man braucht nur Zeit.
Und die hatten Sie?
Die hatte ich ja, genau, das war ja nicht das Problem. Ich hatte zwar kein Geld, aber ich hatte viel Zeit und ich hatte ein Fahrrad. Und so ist dann die erste Reise entstanden, wo damals jeder gesagt hat, das wird nicht funktionieren mit kaum Geld und nur einem alten Fahrrad. Und ich bin dann einfach mal los, wusste nicht so genau, wie meine Route verlaufen wird. Ich hatte nur das Ziel Portugal und hatte mir für diese Reise zum ersten Mal von meinem Vater, der auch sehr ambitioniert immer schon fotografiert hatte, eine alte Spiegelreflexkamera ausgeliehen und dann angefangen zu fotografieren auf der Reise und bin eigentlich dadurch nicht nur ans Reisen gekommen, sondern auch zum Fotografieren. Mir wurde dann so zwischendurch immer wieder klar, Mensch, es gibt ja wirklich Leute, die verdienen sich ihr Brot durch Fotografie und dann schon vorsichtig mit dem Gedanken gespielt, eben diesen Beruf irgendwann mal wirklich zu lernen. Und dann hat es aber schon noch Jahre gedauert. Also ich habe die Reise dann bis Portugal, das hat alles wunderbar geklappt, war, glaube ich, der Wendepunkt in meinem Leben. Ich bin dann danach, ich glaube wirklich als anderer Mensch, wieder nach Deutschland zurückgekommen nach dieser Reise mit anderen Interessen, mit einer ganz anderen Perspektive. Nicht nur die des Reisens und die des Fotografierens, sondern auch der Gewissheit, dass man schon auf sich, auf die Welt und auf die Menschheit vertrauen kann und nicht immer fremdbestimmt voller Angst durchs Leben gehen muss. Ich finde, Angst ist eh ein ganz schlechter Ratgeber. Und mit diesem Vertrauen und mit dieser Kraft ging es hier ganz anders weiter und wurden dann die Ziele irgendwo auch klarer, auch die beruflichen und auch die Ziele des Reisens oder des weiteren Lebens.
Ein Reiseziel, das Sie schon häufiger besucht haben, ist Kuba. Sie wollen auch dieses Jahr wieder hin, haben Sie vorhin mir im Vorgespräch erzählt. Und von Kuba haben Sie die Wunschmusik für dieses Gespräch auch mitgebracht, Musik, die Sie auch selber aufgenommen haben.
Ja, genau. Also es war ein Tontechniker, der das aufgenommen hatte. Diese erste Reportage über Kuba wurde ich begleitet von Martin Treppisch, der damals gerade fertig mit seiner Ausbildung zum Tontechniker war. Und meine Idee war damals, eine Reportage über die moderne, die aktuelle Musik Kubas anzufertigen. Eine Fotoreportage, die dann als Dia-Vortrag gezeigt werden sollte und auch wurde. Und man braucht ja dann einen Soundtrack, die Musik zum Vortrag. Und ich wollte eben die Musik selbst aufnehmen vor Ort, selbst die Musiker suchen und dann eben nicht nur diese Musik, die wir hier in Deutschland so erwarten. Wir haben dann wirklich querbeet. Es ging von Heavy Metal über Hip-Hop, über Reggae, natürlich bis zu Salsa und Son, also der Musik, die man von Kuba eher erwartet. Und Martin, der hat dann mit ganz einfachem Aufnahmeequipment versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Wir haben wirklich ziemlich blauäugig einfach nach Musikern gefragt, uns immer wieder umgehört und sind dann an einem Punkt, wo ich es gar nicht erwartet hätte, in einem Restaurant für Touristen auf eine Band gestoßen, die schon eher die typische kubanische Musik gemacht haben, nämlich Son, auf diese Gruppe Guacacha Son gestoßen. Und uns war beiden klar, das ist unglaublich gut, was die da machen. Es ist nicht so dieser Standard, der für uns Touristen gemacht wird, sondern da steckt ein bisschen mehr dahinter und haben uns schon am nächsten Tag in einem Büro verabredet, das uns überlassen wurde für die Tonaufnahmen und haben da ganz improvisiert dann eben diese CD aufgenommen, die für mich und für viele, die das hören, die vielleicht die Geschichte drumherum nur aus meinen Erzählungen kennen, immer wieder Gänsehaut verursacht. Gerade weil man weiß, die Musiker brennen für ihre Leidenschaft der Musik, sind aber bis heute nicht weiter bekannt. Das ist die erste CD-Aufnahme, die es von denen überhaupt gibt. Und von dem her ist es, glaube ich, sowas für mich, eine Musik von ganz besonderer Bedeutung.
Und dann hören wir die jetzt, die kubanische Band Guacacha Son mit dem Titel Llueve sobre Mojado.
Despierto en una erótica caricia y sin amanecer me estoy quemando. Luego que antes el fin de la Galicia, la luz me diga quién estoy amando. Hago un café romántico barroco, recobro mi cabeza en agua fría y en el espejo veo al viejo loco que cada día piensa que es su día, que es su día. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Vaya forma de saber.
Das Gespräch heute mit dem Reisejournalisten Bruno Maul, der von einer Reise nach Kuba die Wunschmusik mitgebracht hat, die wir gerade gehört haben. Die kubanische Band Guacacha Son mit dem Titel Llueve sobre Mojado. Kuba, Herr Maul, ist ein Land, das sich im Moment so stark verändert, dem Westen hin und auch dem Kapitalismus hin, muss man sagen, öffnet, sodass man eigentlich jedes halbe Jahr hinfahren muss, um die Veränderung mitzuerleben, oder?
Ja, einerseits ja. Es sind viele kleine Veränderungen, die wirklich teilweise im Monatstakt passieren. Andererseits sind es nicht diese großen, schnellen Veränderungen, die wir hier manchmal erwarten, wenn wir das so von außen hören. Es geht ja mittlerweile die Meinung um, dass die Handelsblockade, das Embargo aufgehoben sei. Das ist noch ein weiter Weg bis dorthin. Und trotzdem sind es Veränderungen, die mich immer wieder interessieren, gerade wenn man es hier so hört über die Medien, mich dann darüber zu informieren, wie ist es wirklich vor Ort und was kommt bei den Leuten von diesem Wandel an. Und es sind, wie gesagt, manche kleine Dinge, die sich wirklich ändern, aber wenn man dann dort vor Ort in Kuba mit den Leuten spricht, dann kommt auch ganz oft die Aussage, nee, Bruno, alles wie immer. Es ändert sich gar nichts. Also den Leuten kommt es manchmal so vor, als würden sie sich immer noch in diesem Stillstand befinden, dass sich für manche betuchte Kubaner oder für diese neue Oberschicht viel ändert, ist klar. Aber für den Otto-Normal-Kubaner, die Kubanerin, geht es dann doch sehr langsam und ist der Wunsch da, dass sich mehr tut in jeglicher Hinsicht.
Sie haben von Ihren Kuba-Reisen Bilder und Musik mitgebracht und daraus Dia-Vorträge zusammengestellt. Das ist ja ein faszinierendes Kapitel, dass man heutzutage in jeder größeren Stadt in jeder Woche mehrere solcher Dia-Vorträge besuchen kann, sei das jetzt über Kuba oder Patagonien, die norwegische Fjordlandschaft oder die Wüsten Kasachstans. Was macht das Medium Dia-Vortrag heute wieder so attraktiv im Zeitalter des Internet, wo wir uns ja aus jeder Region der Welt auch bewegte Bilder sozusagen auf den PC im Wohnzimmer holen können?
Das ist eine interessante Frage. Die Hochzeit des DIA-Vortrags ist bestimmt vorbei. Es gab Zeiten, da waren die Säle rappelvoll. Heutzutage ist es so, dass, wie ich glaube, der große Unterschied zu einer Reportage im Fernsehen oder in einem Magazin, der ist, dass der, der die Reportage gemacht hat, der sie fotografiert hat, selbst auf der Bühne steht und live von seinen Erfahrungen berichtet, was eine ganz andere Authentizität hat. Und das andere, dass es in diesem Medium-Dia-Vortrag keinerlei, in Anführungszeichen, Zensur gibt. Das heißt, ich kann erzählen, was ich will, was mir als wichtig erscheint, und es gibt dann keinen Sponsor etc., der sagt, so geht's nicht, das können wir nicht vertreten. Es machen nicht alle Gebrauch von dieser Freiheit. Viele bleiben dann doch eher bei der schönen heilen Welt und vielleicht auch beim Klischee hängen. Aber für mich ist es trotzdem eine Möglichkeit, über Dinge zu berichten, zu reden, die vielleicht sonst nicht gesehen werden würden. Und ich die Möglichkeit habe, den Zuschauern, den Zuhörern als Medium zu dienen, nur einfach zwischen dem zu stehen, was ich dort gesehen, erlebt habe, und denen, die das jetzt hören. Und dann vielleicht manchmal Sprachrohr sein darf. Gerade im Fall Kuba ist es wirklich so, dass ich mir manchmal denke, nee, bleib konzentriert bei deinem Vortrag, du machst es für die Leute dort in Kuba. Jetzt darfst du erzählen, was ihnen als wichtig erscheint. Mhm. Und wenn ich dann manchmal merke, oft merke, das ist mir gelungen, die Leute gehen danach aus dem Vortrag raus und reisen dann vielleicht irgendwann wirklich selbst nach Kuba und sehen Dinge, die sie ohne meinen Vortrag nicht gesehen hätten, auf die sie nicht geachtet hätten oder über die sie pauschal hinweg geurteilt hätten, dann finde ich das eine ehrenvolle Aufgabe, dieses Medium zu sein.
Ist das für Sie auch so eine Intention, andere Leute für das Reisen zu begeistern mit solchen Vorträgen?
Nicht unbedingt für das Reisen. Ich finde, das Reisen, wie wir das heute machen, das ist auch mit Vorsicht zu genießen. Man reist heute, weil man vielleicht zu Hause sich selbst nicht mehr spürt, weil man meint, nichts mehr zu erleben im Alltag, und reist dann auf Biegen und Brechen und konsumiert im Ausland genauso, wie man zu Hause konsumiert. Man meint, sich die Welt kaufen zu können. Und was ich eher möchte, ist, die Leute zu sensibilisieren für die Menschen vor Ort, für deren Standpunkt, für deren Probleme vielleicht auch, und auch immer wieder zu reflektieren, wie erscheine ich als Reisender in den Augen der dort Einheimischen. Das einfach nicht zu vergessen. Und ich muss mich da selbst natürlich auch immer wieder bei der Nase fassen, weil man oftmals vielleicht auch angestrengt und genervt ist und dann bestimmte Dinge nicht mehr so sehen kann, wie man sie vielleicht sehen sollte. Und trotzdem gibt mir diese Art des Berichtens über eine Reise die Möglichkeit, auf bestimmte, manchmal auch Kleinigkeiten hinzuweisen.
Im vergangenen Jahr sind ja rund 1 Million Menschen nach Deutschland gekommen als Flüchtlinge, weil sie vor Bürgerkriegen, Bombenangriffen in ihren Heimatländern keine andere Möglichkeit mehr sahen, als sich auf den Weg zu machen. Viele davon auf den Weg nach Deutschland. Und sie haben ja dabei im Grunde unter Zwang das Gleiche tun müssen, das sie freiwillig tun, nämlich ihre eigenen Sachen und Bedürfnisse auf oft wenige Tüten voller Habseligkeiten zu reduzieren. Hat das Reisen ein bisschen seine Unschuld verloren?
Sehr gut, ja, für mich schon. Für mich ist es so eine, manchmal vielleicht Anmaßung, sich als Abenteurer zu bezeichnen, weil man aus dem Wohlstand heraus sich auf den Weg begibt, in Gegenden, die vielleicht noch nicht so erschlossen sind auf dieser Welt. Und im gleichen Moment machen sich Leute auf den Weg mit ganz anderem Equipment, also nicht mit Hightech-Outdoor-Ausrüstung, und riskieren da wirklich ihr Leben. Die würden sich selbst nie als Abenteurer bezeichnen. Und ich finde, das ist so eine ganz seltsame Bewegung momentan, dass einerseits wir das Bedürfnis haben, für eine Zeit mal auszusteigen, mal wegzureisen, mal was anderes zu sehen, und im gleichen Moment Leute unsere Länder aufsuchen, weil sie keine andere Perspektive in ihrem Leben sehen. Und wirklich, mittlerweile ist Reisen anders. Und denk mir, schon immer wieder, das ist auch ein Geschenk, dass ich hier leben darf, dass ich hier die Freiheit habe zu reisen, die Freiheit habe, mich überhaupt zu bewegen, ohne größere Hürden. Also es ist ja unglaublich, als Deutscher kommt man ja nahezu in jedes Land rein, darf einreisen, hat selten mal eine Grenze, die nicht zu überwinden ist. Und andererseits weiß man genau, die Leute, die ich dort besuche, die dürfen schon ab Serbien, ab der Türkei nicht einfach mal mich besuchen. Umgekehrt ist der Weg verschlossen. Also es ist eigentlich nur eine Einwegreise möglich. Nur in die eine Richtung ist es möglich. Und gerade diese, ich nenne es jetzt auch einfach mal Reisenden, diese Flüchtenden, die jetzt oft den umgekehrten Weg zu uns her antreten, da geht es um ganz andere Dinge und die machen ganz andere Erfahrungen. Und ich würde mir wünschen, dass es auch für diese Menschen die Möglichkeit gibt, das auf einem sicheren Weg zu machen, nicht auf diese Weise. Wenn ich mir das überlege, was alles möglich wäre, diese Gefahren von Anfang an zu umgehen, die Leute auf sich nehmen mit kleinen Kindern. Wir reisen hier durch Deutschland, machen ein Buch darüber, weil wir mal auf dem Fahrrad mit einem kleinen Kind durch Deutschland reisen. Und andere schippern auf einem wackeligen Schlauchboot übers Mittelmeer, auch mit kleinen Kindern, und wissen, das muss jetzt funktionieren, das ist die letzte Möglichkeit, die wir haben, und sind sich auch dessen bewusst, dass das Leben aller kosten kann.
Was bedeutet für Sie Heimat?
Ist ein Begriff, über den ich wirklich schon viel nachgedacht habe, schon auf meiner ersten Reise damals nach Portugal. Und ich bin damals zu der Idee, ich möchte nicht sagen zu dem Schluss, zu der Idee gekommen, dass Heimat vielleicht hauptsächlich Erinnerung ist. Also gar nicht unbedingt an einen Ort gebunden, sondern vielmehr an unsere Erinnerungen. Und dass es wahrscheinlich auch möglich ist, das Heimatgefühl für einen ganz anderen Ort zu entwickeln. Oder nicht nur wahrscheinlich, es ist möglich, wenn man genügend Erinnerungen mit diesem Ort verbinden kann. Und so ist es, denke ich, auch für uns immer wieder auf unseren Reisen gewesen, dass das, was wir dann als Heimat empfunden haben, auch bei der Rückkehr hauptsächlich die Orte der Erinnerung waren. Wenn ich hier wieder ins Allgäu zurückkomme zum Beispiel, dann habe ich Heimatgefühle oder das Gefühl, zu Hause zu sein, hauptsächlich an Orten. Es kann ein Baum sein, an dem ich vielleicht als Kind schon eine Baumhütte gebaut habe, aber irgendein Ort, zu dem ich eine Erinnerung habe. Genauso dann im Ausland wieder. Das ist ja auch ein Gefühl des Wiederzurückkehrens, vielleicht dem Gefühl einer Heimat ähnlich, an Orten, wo man im Ausland viel Zeit verbracht hat, viele Erinnerungen damit verbindet. Von dem her, glaube ich, ist dieser Gedanke, der mittlerweile schon sehr lange in meinem Kopf ist, dass Heimat Erinnerung ist, nicht ganz falsch.
Wir sind ja hier in Altstädten, einem 800-Seelen-Ort im Allgäu zwischen Sonthofen und Oberstdorf gelegen, im Tal der Iller. Man kann auch sagen, bayerische Provinz. Wie gehen die Leute hier mit Bruno Maul um? Einem jungen Mann, 40 Jahre alt, mit 3-Tage-Bart und das mehr als schulterlange Haar zu Rasterzöpfchen zusammengebunden. Sind Sie hier im Ort der bunte Hund?
In gewisser Hinsicht mit Sicherheit. Aber das Schöne ist, dass man hier im Dorf merkt, dass das respektiert wird, was man macht, wie man lebt, dass auch mittlerweile ein gewisses Interesse und Neugier da ist für das, was wir tun. Und ich fühle mich hier ziemlich frei. Ich habe nicht das Gefühl, dass hinter jeder Ecke über mich getuschelt wird, sondern man denkt vielleicht schon, es ist irgendwo ein schräger Vogel, aber er macht seinen Weg. Und irgendwo leben und leben lassen klappt hier im Dorf sehr gut.
Dass Sie handwerklich begabt sind, sieht man, wenn man hier durch Ihr Haus geht. Sie sanieren dieses alte Haus Stück für Stück. Das sieht man daran, dass zum Beispiel im Flur dann neue Holzbohlen verlegt sind, die noch viel heller sind als die alten, über die schon Ihre Großeltern wahrscheinlich gelaufen sind. Hat Ihr Vater sich denn inzwischen damit abgefunden, dass Sie nicht mit dem Schreinerhandwerk Ihren Lebensunterhalt verdienen?
Ich glaube schon. Also mittlerweile ist es so, dass er gut damit leben kann. Er hatte ja am Anfang, als ich diesen Wunsch ihm gegenüber auch mal geäußert habe, Fotograf zu lernen und von der Fotografie zu leben, große Skepsis geäußert. Also er war durch seine Erfahrungen, auch durch seinen Bekanntenkreis der Meinung, von diesem Beruf kann man heute nicht mehr leben. Es ist natürlich auch nicht leicht, aber es geht, und er merkt mittlerweile, oder schon seit einiger Zeit merkt er, dass das auch bei mir ganz gut geht und dass ich damit einfach zufrieden bin, dass ich damit glücklich bin und dass das für mich mein Weg ist. Und ich glaube, das ist das Wichtige für Eltern, zu wissen, das Kind geht seinen Weg und der Weg ist der selbstgewählte und der Weg führt nicht in eine dunkle, perspektivlose Gasse hinein, wo man sich dann nur noch wie eine Maschine voran bewegt, sondern es ist ein selbstgewählter, freier Weg und damit kommt er, glaube ich, ganz gut klar.
Wo geht Ihre nächste Reise hin?
Die nächste Reise wird jetzt erstmal Kuba sein. Die nächste größere Reise mit der Familie, die ist so vage in der Planung, aber die ist noch nicht definitiv festgelegt.
Mit dem Fahrrad wieder oder nehmen Sie dann ein anderes Reisemittel?
Also das Fahrrad ist für uns immer wieder so ein bisschen Fluch. Wir haben eigentlich immer die Idee, mal andere Fortbewegungsmittel auszuprobieren, machen das ja oft genug. Wir haben ja von der Kutsche bis zum Floß, bis zum Dreirad-Moped und Segelschiff alles Mögliche schon ausprobiert. Und das Fahrrad ist einfach immer die Möglichkeit, wo man mit dem geringsten finanziellen Aufwand und dem geringsten materiellen Aufwand unabhängig unterwegs sein kann. Aber wir sind jetzt schon dran zu suchen, zu überlegen, welches andere Fortbewegungsmittel wäre denn praktisch für eine Reise mit einer Familie. Also wir sind da lange auf dem Weg gewesen, wieder mit Pferden und Kutsche zu reisen, aber auch eine Idee, mit dem Segelschiff zu segeln. Es ist, wie gesagt, momentan noch sehr offen, was unsere nächste Art des Reisens sein wird. Und wie gesagt, auch mit diesem Hintergedanken, den Sie ja angesprochen haben, sind wir wirklich ein bisschen unschlüssig, wie wir heute in dieser Zeit reisen sollten, da so viele Menschen auf der Flucht, auf der Reise sind. Was ist da angemessen?
Kann das Reisen helfen oder das Aufbrechen, das Unterwegssein helfen, dass man in sich selber zu Hause ist?
Ich denke, ja. Ich denke, dass es auf jeden Fall dabei hilft, sich selbst zu finden, sich selbst einschätzen zu können, sich auch selbst zu mögen, was ganz schwierig ist und ganz wichtig ist. Und von daher trägt man sein Zuhause mit sich, hat es schon irgendwo immer bei sich. Und auch gerade in der Partnerschaft ist es so, dass wir merken, das sind diese gemeinsamen Erfahrungen, die wir gemacht haben, die uns unglaublich zusammenschweißen, auf die wir immer wieder zurückgreifen können, die uns nicht genommen werden können. Da kann, egal welche Krise kommen, solange unser Verstand da bleibt, bleiben uns auch diese Erinnerungen und bleibt uns auch diese Sicherheit und damit auch irgendwo dieses Zuhause.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.